Ja, heute ist Sonntag, Wahlsonntag, mal wieder, wie vor 14 Tagen. Da fand die erste Wahl des Oberbürgermeisters von Nordhausen statt. Es gab kein eindeutiges Ergebnis, deswegen sollen wir heute noch einmal wählen, die Stichwahl. In 14 Tagen ist dann schon die Landtagswahl in Bayern. Wir haben den Luxus, dass wir in einem Land leben, in dem wir wählen dürfen. Indem wir darüber bestimmen dürfen, wer denn unser Oberbürgermeister werden soll, wer Ministerpräsident werden soll oder wer Bundeskanzler werden soll. Das war in unserem Land noch nicht immer so. Unserer Zeit Jesu war das auch nicht so. Und trotzdem, glaube ich, kann man ein paar Parallelen ziehen. Denn auch zur Zeit Jesu waren manche Machthaber, besonders die so in den vereinzelten Gebieten, in den Provinzen, doch auch ein ganzes Stück vom Wohlwollen der Bevölkerung abhängig. Die Kandidaten heute bei der Bürgermeisterwahl, auch bei der Wahl in Bayern und bei sicherlich allen Wahlen, versuchen sich ja so zu präsentieren, dass sie bei den Menschen gut ankommen. Sie versuchen sich selbst und ihr Wahlprogramm gut zu verkaufen. Das meine ich gar nicht negativ. Einer, dem das zu biblischen Zeiten auch so ging, war zum Beispiel Herodes. Und der kommt im Predigttext von heute vor. Ich lese uns Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen, von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Ja, der Herodes, ein Machthaber seiner Zeit. Wichtig ist, dass es in der Bibel verschiedene Herodese gibt. Also der Herodes, der hier vorkommt, das ist nicht derselbe, wie wir ihn aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Der aus der Weihnachtsgeschichte ist Herodes der Große, der lebte nur bis 4 vor Christus. Und der, von dem hier die Rede ist, ist Herodes Agrippa der Erste, ein Enkel von Herodes dem Großen. Ja, ein Herrscher seiner Zeit, und es klingt hier in dieser Geschichte auch so an, dass der sich bei dem Volk beliebt machen wollte. Vielleicht könnte man ein bisschen überspitzt sagen, er war auf Wahlkampftour und hat geguckt, wie funktioniert denn das, dass ich bei den Menschen gut ankomme, dass ich bei den Menschen beliebt bin. Und da hatte er Jakobus hinrichten lassen. Die Jesusbewegung war bei der Masse der Juden nicht sonderlich beliebt und so kam das gut an. Einer von den Rädelsführern beseitigt. Und da hat er sich wohl gedacht, ja, wenn er jetzt in der Wählergunst steigt, machen wir doch auf dieser Schiene weiter und ergreifen noch einen von den Anführern. Und da hat er den Petrus im Blick, einer von den ganz Großen, einer, der mit Jesus selber unterwegs war, und da lässt er ihn wegsperren und er plant schon, ihn zu beseitigen. Es ist gerade das Fest der ungesäuerten Brote. Ganz viele Menschen kommen nach Jerusalem gepilgert und da sieht er die Chance, sich bei möglichst vielen Menschen ja, beliebt zu machen. Erstaunlicherweise scheint er sehr große Angst davor zu haben, dass Petrus fliehen könnte. Er lässt ihn bewachen von 4 Wacheinheiten zu je 4 Soldaten und lässt ihn im Hochsicherheitstrakt, würde man wohl heute sagen, im Gefängnis festhalten. Vielleicht hat er sich so erinnert, na, der Leichnam Jesu, der war selbst in so einem bewachten Steingrab nicht sicher. Vielleicht hat er da dieses Märchen geglaubt, die Jünger Jesu wären gekommen und hätten den Leichnam gestohlen. Vielleicht hat er gedacht, die Anhänger Jesu könnten kommen und das Gefängnis stürmen, um Petrus zu befreien. Nun sitzt da Petrus im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt, mit Ketten gefesselt, rechts und links von ihm Soldaten, die ihn bewachen. Wie muss es ihm zumute gewesen sein? Er hatte Jesus verraten, aus Angst davor, selber in die Schusslinie zu geraten, dass es ihm selber an den Kragen geht. Und jetzt ist genau das passiert. Jetzt sitzt er im Gefängnis und es geht ihm an den Kragen. Und was soll er noch Gutes erwarten? Soll er auf die Gnade von Herodes hoffen? Die hat es für Jakobus auch nicht gegeben. Er hat eigentlich seinen sicheren Tod vor Augen. Sich selbst aus dem Gefängnis zu befreien, absolut hoffnungslos. Und irgendwie einen anderen Hoffnungsschimmer gab es nicht. Und es ist furchtbar, es ist traurig, dass es heute, 2000 Jahre später, solche Situationen immer noch gibt, wo Menschen, weil sie sich zu Jesus bekennen, weil sie ihm nachfolgen, auch in Gefängnissen sitzen und auch keinen Hoffnungsschimmer mehr haben und auch um ihr Leben fürchten müssen. Selbst heute, an diesem Tag, passiert das so. Dann können wir sagen, ja, zum Glück ist das weit weg. Zum Glück betrifft uns das nicht. In unserem Land gibt es sowas nicht. Bei uns wird niemand wegen seinem Glauben verfolgt. Das ist richtig, in der Theorie und in der Praxis auch. Wir werden nicht verfolgt, wir müssen uns vielleicht höchstens mal einen dummen Spruch gefallen lassen, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Das ist ja lächerlich im Vergleich zu dem, was Petrus und vielen anderen Menschen droht. Wir haben in unserem Land ganz viele wunderbare Dinge, ganz viele Freiheiten. Wir haben Glaubensfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. So viele Freiheiten, für die wir unendlich dankbar sein können. Ja, und wenn wir so viele Freiheiten haben, man denkt, dann müssten die Menschen in unserem Land sich ja auch richtig frei fühlen. Das ist leider nicht der Fall. Das Institut für Demoskopie Allensbach führt jährlich eine Umfrage durch und gibt dann den sogenannten Freiheitsindex an, wie frei die Menschen sich fühlen. Das Ergebnis aus dem letzten Jahr, 45% der Menschen in Deutschland empfinden sich in ihrem Leben als frei. Nicht mal die Hälfte. Also mehr als die Hälfte der Menschen sagt, ich fühle mich nicht frei. Dann weiß ich nicht, wie es euch, wie es Ihnen heute geht, wenn wir jetzt die Umfrage heute mal wiederholen würden, welches Ergebnis da rauskommt. Empfinden Sie sich als frei heute oder gibt es Dinge, die Sie gefangen nehmen, die Ihnen Sorgen machen, die sich so in die Gedanken krallen und das verhindern, dass man sagen kann, ich fühle mich frei. Das Tragische ist ja, Paulus, der hatte sichtbare Fesseln und Wachen. Ihn musste man nicht fragen, ob er sich frei fühlt. Bei den Dingen heute, die uns gefangen nehmen, das sind nicht so die sichtbaren Dinge, sondern sind oft die Dinge, die so im Verborgenen sind, die man vielleicht manchmal sogar nur ganz schwer benennen kann. Was sind denn die Gründe dafür, dass mehr als die Hälfte der Menschen in unserem Land sagt, ich fühle mich nicht frei? Klar, Petrus war in einer ganz anderen Lage als wir heute, aber vielleicht kann man doch manche Parallele ziehen. Für Petrus war es eine hoffnungslose Lage. Keine Hoffnung mehr, keine Zuversicht, kein Licht am Ende des Tunnels. Und wie vielen Menschen geht es vielleicht heute auch so? Nicht, weil sie im Gefängnis sitzen, aber aus ganz anderen Gründen. Sie sagen, ich habe keine Hoffnung mehr, keine Zuversicht, da ist kein Licht am Ende des Tunnels, kein Hoffnungsschimmer. Vor ein paar Jahren hatten wir den Glaubenskurs Spur 8. An einem Abend ging es um die Frage, Sinn, wie ich ihm auf die Spur komme. Da sind wir einem Phänomen auf die Spur gekommen, dass es eigentlich paradox ist, dass wir in unserem Land in materiellem Überfluss leben, aber innerlich immer ärmer, immer leerer werden. Äußerlich reich, aber innerlich immer ärmer. Der österreichische Psychologe Viktor Frankl hat das Phänomen untersucht. Er kommt zu dem Schluss, die Überflussgesellschaft des Westens führt zu einem abgrundtiefen Sinnlosigkeitsgefühl. Harte Worte, abgrundtiefes Sinnlosigkeitsgefühl. So drastisch würde das wahrscheinlich nicht jeder beschreiben, aber vielleicht ist eine Spur Wahrheit dran. Vielleicht kann das eine Sache heute sein, die Menschen gefangen nimmt. Die erfolglose Suche nach dem Sinn, nach der Orientierung, nach dem Weg für das Leben. Wir können sicherlich ganz viele Dinge aufzählen, die Menschen heute gefangen nehmen. So die Klassiker, Süchte, in denen man gefangen sein kann. Ich will mal noch eines nennen, was auch ganz weitreichende Folgen haben kann. Gefangen in der Einsamkeit. Betrifft das ältere Menschen? Ja. Betrifft das jüngere Menschen? Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr und mehr eine Einzelgängergesellschaft geworden ist oder vielleicht auch immer mehr wird. Jeder will irgendwie für sich sein, jeder will seine Privatsphäre haben, jeder will sich nicht reinreden lassen, jeder will die Kontrolle behalten. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen deutlich mehr virtuelle Freunde als echte Freunde haben. Wir leben in einer Zeit, in der man vielleicht auch viel lieber in die eine oder andere Parallelwelt flieht, um manch unangenehmen Fragen auszuweichen, oder sich nur um sich abzulenken, oder um einen Raum zu haben, wo man so sein kann, wie man gerne sein möchte. Oder wie man denkt, dass andere einhaben wollen. Mal ein paar Zahlen, die das deutlich machen. Im Jahr 2021 lag der durchschnittliche Fernsehkonsum der Deutschen bei täglich 213 Minuten. Täglich, im Durchschnitt. 3,5 Stunden, jeder Deutsche vor dem Fernseher. Auch 2021, jeder Deutsche war in der Woche 51 Stunden online. Heißt 7¼ Stunden am Tag. 40% davon beruflich, 60% privat. Bedeutet ca. 4,5 Stunden jeden Tag jeder Deutsche im Internet unterwegs. Wenn wir das zusammenrechnen, im Schnitt 3,5 Stunden vor dem Fernseher, 4,5 Stunden im Internet. Gut, es mag Überschneidungen geben, ja. Das würde ja sonst bedeuten, im Durchschnitt jeder Deutsche 8 Stunden am Tag im Internet und im Fernsehen vor dem Fernseher unterwegs. Und dann hören und sagen wir so oft, ich habe keine Zeit. Ja, es mag manchmal vielleicht einfach nur ein netter Zeitvertreib sein, Versuch der Ablenkung, vielleicht auch ein Versuch, die innere Leere zu füllen, die man sonst nicht gefüllt kriegt. Sind das auch Dinge, die uns gefangen nehmen? Vielleicht wollen Sie es ja mal ausprobieren, nächste Woche die Fernbedienung und das Handy einschließen. Und je nach Grad der Entzugserscheinungen, die sich dann einstellen, sieht man, wie sehr man davon betroffen ist oder wie sehr man das vielleicht auch darauf auch verzichten könnte. Zurück zu unserem Text. Petrus ist gefangen und wir sind es heute auch. Es sind zwei ganz verschiedene Dinge. Petrus hat die sichtbaren Fesseln an der Hand. Und bei uns sind es die Dinge, die wir vielleicht manchmal gar nicht so sehen und nur schwer benennen können. Aber es gibt manche Parallelen. Wir erfahren hier nichts davon, was Petrus macht, aber wir erfahren, was die Gemeinde macht. In Vers 5 steht, die Gemeinde betet ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ist doch erstaunlich, ist doch eigentlich eine aussichtslose Lage. Es gibt doch sowieso keine Hoffnung mehr. Von außen betrachtet könnte man doch sagen, das könnt ihr euch schenken. Ihr braucht nicht mehr für Petrus beten, es gibt sowieso keine Hoffnung mehr. Und trotzdem beten sie ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Gott das tun kann, was Petrus nicht tun kann, was sie auch nicht tun können, dass Gott ein Wunder tun kann und Petrus befreien kann. Und wir sind heute genau dazu aufgerufen. Wir haben auch eine hoffnungslose Situation vor Augen, vielleicht in unserem eigenen Leben, vielleicht in dem, was in der nächsten Woche ansteht. Manches, wo wir sagen, das ist aber so was Großes, was da vor mir steht, ich habe gar keine Hoffnung, dass das gut ausgehen könnte. Aber wir haben einen Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Wir sollen nicht fragen nach dem, was wir tun können, was wir für möglich oder realistisch halten, sondern nach dem, was Gott möglich ist. Und ja, Petrus war ein hoffnungsloser Fall, Hopfen und Malz verloren. Und solche Fälle kennen wir vielleicht auch. Vielleicht auch andere Menschen, wo wir uns wünschen würden, sie würden Jesus kennenlernen, sie würden Christen werden, aber es hat sich alles ganz anders entwickelt und das jahrelange Beten war bisher umsonst und wir denken auch, hoffnungsloser Fall, da wird sich sowieso nichts mehr ändern. Aber wir haben einen Gott, der auch die hoffnungslosen Fälle ändern kann. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Allzu oft, so muss ich selbstkritisch sagen, habe ich für Dinge gebetet und so im Hinterkopf war dieser Gedanke, naja, es passiert ja sowieso nicht. Es scheint bei der Gemeinde anders gewesen zu sein. Die haben das Vertrauen, das kann wirklich passieren, dass Petrus aus dieser hoffnungslosen Lage befreit wird. Und heute sind wir die Gemeinde. Wir sollen ein offenes Ohr, ein offenes Auge haben für die Menschen, die gefangen sind, die sich nicht selber helfen können, die hoffnungslos sind, die vielleicht in Krankheit feststecken und keine Hoffnung mehr sehen. Gott sind alle Dinge möglich. Und Gott tut das Unmögliche. Hier steht, der Engel des Herrn kam in der Nacht, als es ganz dunkel war, und kommt zu Petrus in die Gefängniszelle, in den Hochsicherheitstrakt. Und hier steht da, das Licht leuchtet auf in dem Raum. Es wird hell. Dort in diesem dunklen Loch, wo man ihn reingesperrt hat, da wird es mit einmal ganz hell. Die Fesseln fallen ihm von den Händen. Nicht sofort. Erstmal wird es nur hell. Die Situation noch nicht geändert, aber es ist ein Hoffnungsschimmer da. Ich glaube, so ist das, wenn ein Mensch zu Gott findet, wenn er Jesus als das Licht des Lebens kennenlernt. Da sind vielleicht auch nicht alle Lebensumstände sofort geändert, aber es wird erstmal hell im Leben. Da ist ein Hoffnungsschimmer, da ist nicht mehr alles umsonst und alles vergebens. Da ist Hoffnung da. Aber Gott belässt es nicht beim Hoffnungsschimmer. Die Fesseln fallen ihm von den Händen, er weckt Petrus auf und sie verlassen das Gefängnis. Die Fesseln lösen sich. Ist das heute auch so, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dass sich da die Fesseln lösen? Ich glaube schon. Bestimmt nicht alle sofort und auf einmal und vielleicht auch manche, die bleiben. Aber eine, die schlimmste Fessel, von der habe ich bisher noch gar nicht gesprochen, die löst sich nämlich auf jeden Fall. Die Fessel der Sünde und des Todes. Darin sind nicht nur manche gefangen, nicht nur manche, die es betrifft, sondern jeder von uns. Wir sind darin gefangen. Der Tod, dem kann keiner entgehen. Wenn man seinen Lebenslauf schreibt, so sieht er bei jedem Menschen anders aus. Aber das ist die eine Station, die bei jedem gleich ist, die jeden erwartet. Unser Leben ist irgendwann zu Ende. Wir können das nicht ändern. Wir können ihn hinauszögern, ja. Aber es gibt einen, nämlich Jesus, der diese Fessel gelöst hat. Und so sagt es ja auch der Wochenspruch. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus ist der eine, der die schlimmste, die größte, die gefährlichste aller Fesseln lösen kann. Der den Tod wegnehmen kann und uns vom Tod befreien kann. Eine Freiheit, die wir in keinem anderen Zusammenhang, nirgendwo sonst finden, in keinem anderen Land. Auch in unserem wunderschönen Land mit den wundervollen, wertvollen Freiheiten, die im Grundgesetz drinne stehen, haben wir diese Freiheit nicht. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch dort gibt es diese Grenze, der Tod. Es gibt kein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der grenzenlosen Freiheit. Wobei doch, eines ja. Es ist nicht Amerika, es ist nicht Deutschland. Es ist das Land, in das Jesus uns einladen will. Das wunderbare Reich, wo er regiert und wo alles anders ist. Grenzenlose Freiheit, grenzenlose Liebe, grenzenloses Leben, grenzenlose Freude. Wie herrlich muss es sein, wenn wir dort sind und wenn wir einmal erleben dürfen, dass alle Fesseln, nicht nur die schlimmste, sondern jede einzelne gelöst ist. Wenn wir in Gottes wunderbarer Ewigkeit eine Umfrage veranstalten, ob die Menschen sich dort frei fühlen, dann werden mit Sicherheit 100% der Befragten sagen, dass sie sich nicht nur frei fühlen, sondern dass sie wirklich frei sind. Und das ist das Wunderbare, was wir wissen dürfen. Wenn Jesus mit der stärksten aller Fesseln fertig geworden ist, wird er auch mit jeder einzelnen anderen Fessel fertig. Weil Jesus den Tod besiegt hat, kann er auch unsere Einsamkeit besiegen. Weil Jesus den Tod besiegt hat, kann er auch meine Hoffnungslosigkeit wegnehmen. Weil Jesus den Tod besiegt hat, weiß er auch schon von jeder einzelnen Herausforderung, die in der neuen Woche vor uns liegt und ist garantiert stärker als all das, was uns begegnen mag. Ob das vielleicht ein Arztbesuch ist, schwierige Gespräche, schwierige Termine, die Klassenarbeit, wo wir vielleicht auch Bammel haben und sagen, das ist aber groß und schwer, wie soll ich das schaffen? Dann dürfen wir wissen, mit Jesus an unserer Seite, da ist kein Ding unmöglich. Vielleicht können wir diesen Gedanken heute mitnehmen. Jesus möchte mit uns gehen, er möchte an unserer Seite stehen. Und der Jesus, der so stark ist, dass er den Tod besiegt hat, kann auch alle anderen Dinge besiegen. Petrus war stark. Aber aus dem Hochsicherheitstrakt konnte er sich selber nicht befreien. Wir Menschen, wir haben auch eine bestimmte Stärke. Und trotzdem gibt es Dinge, die über unsere Kräfte hinausgehen. Deswegen brauchen wir Jesus. Heute ist Wahlsonntag. Am Anfang habe ich von Wahlkampf gesprochen. Barack Obama sagte in seinem Wahlkampf immer, yes, we can. Ja, wir können. Wir dürfen sagen, yes, he can. Ja, er kann. Jesus kann und er will es in unserem Leben hell machen und uns von unseren Fesseln befreien. Amen. Es gibt ein schönes Lied, Mein Gott ist größer, größer als alle Dinge, die uns begegnen. Das ist ein ziemlich neues Lied, steht noch nicht in unseren Liederbüchern drin. Deswegen sehen wir es hier vorne als Video. Wer es kennt, kann ja mitsingen.